Wir leben im Medien- und Kommunikationszeitalter. Die Medien sind voll mit Ratschlägen und Angeboten, wie wir unser Leben noch schöner, noch besser, noch erfüllter gestalten können. Sie bombardieren und überschwemmen uns regelrecht damit. Wir kennen das alle. Wenn wir vor allem am Wochenende unsere Briefkästen leeren, kommt uns oft eine regelrechte Flut an Werbung entgegen. Die ständige Werbung über das Fernsehen, Radio und Internet tut ihr Übriges. Wer sich auskennt, surft daher im Internet nicht mehr ohne Werbeblocker und Spamfilter. Und so manch einer lässt sich gar nicht ins Telefonbuch eintragen, um lästiger Telefonwerbung zu entgehen. Als Christen sollten wir wissen, diese Überflutung mit Angeboten zur Lebensgestaltung ist nicht ungefährlich. Sie kann die klare Sicht vernebeln und uns die Orientierung nehmen. Sie kann uns weg von dem engen Pfad zu Gott führen. Um in diesem Dickicht noch die Orientierung zu behalten, muss man den Weg gut kennen. Muss man die Gefahr rechtzeitig erkennen und darauf geeignet reagieren. Die Gefahr besteht darin, dem Drängen der Welt nachzugeben, sich von der Welt überwinden zu lassen, anstatt die Welt zu überwinden, müde zu werden und sich einfach gehen zu lassen, den Kampf zu meiden, einfach etwas das Leben zu genießen, all die guten Dinge, die Gott uns ja reichlich zum Genuss gegeben hat. Machen sich erst einmal solche Gedanken breit, steht man in der Gefahr, sich zunehmend auf sich selber zu konzentrieren, mehr darauf zu schauen, wie es einem selber geht, als auf seinen Herrn Jesus Christus. Das eigene Befinden, die eigenen Wünsche und Vorstellungen nach vorne zu rücken. Man steht in der Gefahr, sein Kreuz zu verkleinern, die Last erleichtern zu wollen. Und man steht in der Gefahr, auch die Not unserer Mitmenschen zu vergessen. Zu vergessen, dass der Nachbar nebenan wahrscheinlich in die Hölle fährt, wenn er heute Nacht so, wie es um ihn jetzt steht, vor Gott treten müsste. Man steht in der Gefahr, sich selbst und anderen gegenüber gleichgültig zu werden. So eine Einstellung kann auch dazu führen, dass man Kompromisse im Glauben eingeht, wie zum Beispiel bei der Evolutionstheorie. Dass man versucht, die Evolutionstheorie mit dem Glauben an Jesus Christus zu verheiraten, weil es unbequem ist, sich gegen die herrschende Meinung in der Welt zu stellen und sich auf Gottes Wort zu verlassen. Vielleicht muss man sich ja vor den Arbeitskollegen lächerlich machen. Und überhaupt, man ist doch sowieso kein Wissenschaftler und hat überhaupt keine guten Argumente. Noch ein Beispiel ist die Lehre von der Hölle. Jesus Christus hat immer wieder vor der Hölle gewarnt. Die Evangelien sind voll davon. Doch man will ja vor den Leuten nicht dumm dastehen. Das wäre sehr unangenehm. Wer glaubt heutzutage schon noch an die Hölle? Da betont man lieber die Liebe Gottes. Doch damit zeichnet man ein Bild von Gott, das überhaupt nicht mit der Bibel übereinstimmt. Denn Gott ist sowohl ein Gott der Liebe als auch ein heiliger und gerechter Gott. Man verlässt sicheren Boden und begibt sich damit auf schlüpfrigen Boden und gefährdet nicht nur das ewige Seelenheil seines Nächsten, sondern auch sich selber. Denn der Grund, warum Jesus Christus überhaupt auf diese Welt kam, ist, um uns vor der ewigen Hölle zu retten. Ohne Hölle macht seine Rettungsaktion keinen Sinn. Macht es keinen Sinn, dass Gott, der Vater, bis zum Äußersten ging und seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, am Kreuz für die Menschen opferte. Wer nicht daran glaubt, dass man auf ewig verloren gehen kann, glaubt letztlich Jesus Christus nicht, stellt sein Opfer am Kreuz in Frage. Lieber Bruder, liebe Schwester, geht es dir manchmal auch so, dass du des Kämpfens müde geworden bist? Dass du ganz zufrieden mit dir selber bist und dich scheust vor unangenehmen Situationen? Wenn ja, dann bitte ich dich, dass du dich ehrlich vor Gott prüfst. Bedenke auch, wie gefährlich so ein Denken werden kann. Denn wir haben es nicht in erster Linie mit Menschen zu tun. Unser Feind ist gefährlicher als diese. Unser Feind ist der Teufel, den die Bibel auch Satan nennt. Und dieser Feind ist sehr schlau. Schlauer als wir Menschen. In der Bibel steht, dass Satan ein gefallener Engel ist. Er war der schönste und klügste Engel, den Gott gemacht hatte. Das stieg ihm zu Kopf und er wollte noch höher hinaus, wollte wie Gott sein. Da ließ ihn Gott aus dem Himmel auf die Erde hinabstoßen und dort richtet er seitdem Zerstörung an, denn er ist wütend auf Gott. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Satan, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, heißt es in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Der Satan will nur eines, uns Menschen vernichten. Er will, dass wir auf immer und ewig verloren gehen, dass wir nicht zu Gott in den Himmel, sondern stattdessen in die ewige Hölle kommen, dass wir dorthin kommen, wohin er letztlich auch kommen wird. Um uns auf Abwege zu bringen, wendet der Satan jeden schmutzigen Trick an. Einer seiner Tricks ist es, uns in Sicherheit zu wiegen, wie bei dem müde gewordenen Christ. Er wähnt sich in Sicherheit, denn er weiß um seine Bekehrung. Er ist wie jemand, der gerade ein sinkendes Schiff glücklich im Rettungsboot verlassen hat. Und jetzt treibt das Rettungsboot erst einmal auf dem Meer. Er müsste das Ruder in die Hand nehmen und Kurs auf Land nehmen. Doch das Wetter ist schön und es ist gerade so angenehm, sich die Sonne auf dem Pelz scheinen zu lassen. Kein Wölkchen ist am Horizont zu sehen. Und da denkt der soeben Gerettete, ich werde mich noch etwas ausruhen, nach dem Schrecken habe ich es mir verdient. Das Wetter ist schön und keine Gefahr ist in Sicht, das kann ich mir erlauben. Rudern kann ich dann auch immer noch. Was der Gerettete nicht weiß, ist, dass hinter dem Horizont bereits ein Sturmtief heraneilt, das ihn heute Abend noch erreichen wird. Die endgültig rettende Insel könnte aber noch vorher erreicht werden, wenn er gleich Kurs darauf nehmen würde. Genauso wenig wie das Besteigen des Rettungsboots schon die endgültige Rettung bedeutet, genauso wenig bedeutet eine einmalige Bekehrung automatisch, dass man auf immer gerettet ist. Nach dem Motto, einmal bekehrt und dann letztlich doch wieder weitergelebt wie vorher. Ein Glaube, der nur in einer einmaligen Bekehrung besteht, der aber keine Werke nach sich zieht, ist tot. Gott erwartet, dass wir nach unserer Bekehrung ganz anders leben als vorher. Dass wir ihn an erste Stelle setzen und nichts anderes neben ihm zulassen. Dass wir nicht mehr in die Welt und zu ihren falschen Grundsätzen zurückkehren. Um dieses Thema geht es auch in unserem heutigen Bibeltext, den Paulus an die Gläubigen in Kolossä schrieb. Es geht um die Gefahr, trotz vorbildlichem Leben als Christ, wieder zu den Prinzipien und Philosophien dieser Welt zurückzufallen. Um die Gefahr, Jesus Christus das sichere Fundament zu verlassen. Und darum, was man dagegen tun kann, wie man sich wappnen kann. Wir wollen den heutigen Bibeltext jetzt gemeinsam lesen. Bitte schlag dazu den Kolosserbrief, Kapitel 2, auf. Wir lesen dort die Verse 4 bis 8. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 8. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. In Vers 4 warnt Paulus die Kolosser vor den Überredungskünsten gewisser Leute, die sie zu Trugschlüssen verleiten könnten. Er warnt sie vor Verführern, die sie durch geschickte Reden zu falschen Schlüssen verleiten wollten. Zu diesem Zweck hatte er die Kolosser bereits in den Versen 1 bis 3 auf seinen Gebetskampf aufmerksam gemacht. Seinen Gebetskampf, in dem er darum rang, dass Gott den Kolossern doch zeigen wolle, dass in Jesus Christus alle Weisheit und alle Erkenntnis zu finden ist, die sie überhaupt jemals brauchen würden. Dass Jesus Christus und sein Wort vollkommen ausreichend ist. Damit bin ich schon beim ersten Punkt meiner heutigen Predigt, den ich besonders herausstellen will, dass wir, wie die Kolosser damals, immer wachsam bleiben müssen. Wachsam vor den listigen Angriffen des Satans, dass wir nicht einschlafen und uns in Sicherheit wiegen dürfen. Um besser zu verstehen, welche Tricks der Satan anwendet und um uns wappnen zu können, schauen wir uns einmal genauer an, wie er es beim Sündenfall anstellte. In 1. Mose Kapitel 3, Verse 1 bis 5 lesen wir: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Der Satan, die alte Schlange, wendete hier sehr geschickte Redekunst an, um Eva aufs Glatteis zu führen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, hatte er gefragt. Eigentlich war das eine dumme Frage, denn natürlich hatte Gott das überhaupt nicht gesagt. Gott hatte niemals gesagt, dass Adam und Eva von keinem Baum essen durften. Ganz im Gegenteil, Gott hatte Adam und Eva erlaubt, von allen Bäumen zu essen, nur von einem einzigen nicht, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott war sehr großzügig. Von allen Bäumen durften Adam und Eva essen. Nur ein einziger Baum unter vielleicht Hunderten oder Tausenden war ausgenommen. Das wusste Eva und entsprechend fiel ihre Antwort aus. Und doch, so wie die Schlange die Frage formuliert hatte, konnte man unterschwellig heraushören, dass die Schlange Gott unterstellte, dass er nicht großzügig sei und Adam und Eva das meiste vorenthalte, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Obwohl Eva wahrheitsgemäß antwortete, klangen diese Worte der Schlange in ihrem Inneren wahrscheinlich immer noch nach. Ja, wenn Gott vielleicht wirklich ihnen etwas vorenthielte, was dann? Jetzt hatte Eva angebissen und der Satan wusste das. Daher trieb er es jetzt noch weiter und log sogar, dass Adam und Eva gar nicht sterben würden, wenn sie die Frucht essen. Ja, dass sie wie Gott würden, wenn sie von der verbotenen Frucht essen würden. Er behauptete dreist, dass Gott gelogen hätte. Eva, die schon ins Zweifeln gekommen war, wurde dadurch noch mehr verunsichert. Und während sie den Baum betrachtete und in Gedanken versunken war, tat dann das schöne Aussehen des Baumes sein Übriges. Schließlich gab sie ihrer inneren Stimme nach und nahm von der verbotenen Frucht. Den Rest der Geschichte kennen wir und das ist der Grund dafür, dass wir heute in einer gefallenen Welt leben. Was hatte die Schlange also eigentlich getan? Hatte sie neue Erkenntnis vermittelt? Zunächst nicht. Sie stellte nur eine Frage. Eine Frage, die aber so geschickt gestellt war, dass Eva ins Zweifeln kam. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs bekam Eva dann wirklich etwas völlig Neues zu hören, dass Gott nämlich angeblich ihnen vorenthalten hätte, so wie er selber zu werden. Zuerst kam also eine Frage, die Zweifel säte, dann die Lüge. Das war also die uralte Methode des Satans, einen Menschen zu verführen. Geschickte Redekunst gepaart mit Lügen. Genau dieser Gefahr standen auch die Kolosser gegenüber, als plötzlich Lehrer in der Gemeinde auftraten, die eine neue Lehre verkündeten. Aber zu dieser Wachsamkeit vor den Angriffen des Satans gehört es, die Methode des Feinds zu kennen. Und die besteht, wie wir gerade gelernt haben, darin, geschickt Zweifel zu säen und Lügen zu verbreiten. Einer der am häufigsten vorkommenden Zweifel heute ist, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Ich kenne einen Mann, der den Glauben an den lieben Gott verlor, weil er durch einen Unglücksfall einen Sohn verlor. Er wandte sich von Gott ab und ist heute Buddhist. Das ist tragisch. Hier hatte der Satan leider Erfolg. Das hätte nicht so sein müssen, wenn der Mann seine Bibel gekannt hätte. Denn hätte er gewusst, dann hätte er nämlich gewusst, dass Gott nirgends in der Bibel verspricht, dass einem Christen kein Unglück mehr zustoßen kann. Gott verspricht zwar, mit uns durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens zu gehen, aber er hat niemals versprochen, dass es leicht wird. Der Mann wandte sich letztlich vom Glauben ab, weil sein Gottesbild falsch war. Er saß einer Lüge auf. Und als er dann durch den Unglücksfall geprüft wurde, kamen ihm Zweifel an Gott. Zweifel, die ihn letztlich in den Unglauben trieben. Geht es uns nicht auch manchmal so? Wenn wir nicht bekommen, um was wir inständig bitten, zweifeln wir da nicht manchmal daran, ob es Gott wirklich mit uns gut meint? Wenn wir in Not geraten, durch Krankheit oder andere Lebensumstände, gerät da unser Glaube an Gottes Güte ins Wanken oder bleiben wir fest? Das Wissen um die Methode des Feinds allein reicht jedoch noch nicht aus, um Angriffe abzuwehren. Um einen Krieg zu führen, muss man nicht nur in der Lage sein, die Kräfte des Gegners richtig einzuschätzen, sondern auch seine eigenen Kräfte kennen. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt, spricht unser Herr Jesus in Lukas Kapitel 14, Vers 31. Wie es speziell um die Kräfte der Kolosser stand, beschreibt Paulus in Vers 5. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Paulus nahm regen Anteil am Leben der Kolosser. Wahrscheinlich erreichten ihn in seinem Gefängnis immer wieder Berichte über das Leben der Kolosser. Paulus war zwar leiblich abwesend, aber geistlich bei den Kolossern. Er sah sie förmlich vor Augen. Und was er sah, erfreute ihn. Zum einen sah er da ihre Ordnung, ihren geordneten Lebenswandel. Die Kolosser wandelten ordentlich, hielten sich an die Gebote ihres Herrn Jesus Christus. Zum anderen sah er die Festigkeit ihres Glaubens an. Das waren gute Dinge und sie waren eine Stärke der Gemeinde in Kolossä. Und doch lag gerade in dieser Stärke auch ihre Schwäche. Denn Paulus wusste, dass die Kolosser in Gefahr standen, sich auf ihren ordentlichen Lebenswandel und ihren festen Glauben zu verlassen, dass sie sich in falsche Sicherheit wiegen und so leichte Beute für den Satan und seine listigen Anschläge werden konnten. Was Paulus also den Kolossern eigentlich mit Vers 5 sagen wollte, war: Ja, es ist gut, dass ihr ein ordentliches Leben führt und fest im Glauben steht, aber passt auf. Das muss nicht so bleiben. Ihr seid in Gefahr, euren Glauben zu verlieren. Ihr seid in Gefahr, gerade weil ihr euch auf euren ordentlichen Lebenswandel und euren festen Glauben verlasst. Weil ihr euch auf euch selber verlasst, anstatt auf Christus. Darauf müssen auch wir heute Acht geben, wenn wir dem Satan widerstehen wollen. Wir müssen uns unserer Stärken bewusst werden. Denn das sind die Hauptangriffspunkte des Satans. Gerade dort stehen wir nämlich in Gefahr, uns mehr auf uns selber zu verlassen als auf Christus. Wo liegen deine Stärken? Sei dir bewusst, dass gerade deine Stärken deine größten Schwächen sind. Gerade hier musst du am allermeisten aufpassen. Denn gerade in unseren Stärken neigen wir zur Selbstüberschätzung. Und dann hat der Satan leichtes Spiel. Eine meiner Stärken ist das Schreiben, seien es Geschichten, Briefe, Vorträge oder Predigten. Das fällt mir relativ leicht. Doch gerade darin liegt auch meine Schwäche. Denn wenn ich mich zu sehr auf meine Fähigkeit zu schreiben verlasse, werde ich auch leicht übermütig. Ich bin in Versuchung zu denken, einen kleinen Brief oder eine Predigt schreiben, das schaffe ich doch locker, das kann ich ganz allein. Und ich vergesse, dass ich Gottes Gnade nötig habe, wenn mein Geschriebenes wirklich vom Geist Gottes kommen soll. Wenn es Gottes Gedanken sein sollen und nicht meine. So ging es mir auch beim Schreiben dieser Predigt. Meine erste Version schrieb ich aus eigener Kraft. Als sie fertig war, merkte ich beim Durchlesen, dass sie nicht vom Geist Gottes inspiriert war. Ich hoffe, dass dies für die zweite Version, die ihr heute hört, nicht zutrifft. Dass ich die Gnade haben darf, dass Gott durch sie zu euch spricht. Worin genau bestand aber nun die Verführung, der die Kolosser ausgesetzt waren? Lesen wir dazu in unserem heutigen Text in Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Paulus betont hier den strikten Gegensatz zwischen den Grundsätzen dieser Welt und dem Evangelium. Die Welt gründet sich auf menschengemachte Philosophien, auf Dinge, die sich die Menschen ausgedacht haben, ohne auf Gott wirklich Rücksicht zu nehmen. Die Welt wähnt sich klug und schlau und meint, ohne Gott auskommen zu können. Sie lacht über das Evangelium und verleugnet seine rettende Kraft. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Lesen wir in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 22 und 23. Auch in unserer heutigen Zeit wähnen sich die Menschen klug. Sie meinen, Gottes Gebote in den Wind schlagen und ihr Leben selber bestimmen zu können. Doch die Folgen bleiben nicht aus. Warum sollen zum Beispiel verheiratete Paare ein ganzes Leben lang zusammenbleiben, wenn es nicht mehr klappt? Warum sich das antun? Es hat doch jeder selber das Recht, frei zu entscheiden über sein Leben. Warum mit einem Partner zusammenbleiben, mit dem man sich nicht mehr versteht? So denken viele. Und die hohe Scheidungsrate in Deutschland von mehr als 50% unterstreicht dies eindrucksvoll. Gottes Wort, das sich ganz eindeutig gegen eine leichtfertige Scheidung und stattdessen für Liebe und Versöhnung ausspricht, ist für die meisten kein Maßstab. Oder nehmen wir noch einmal die Evolutionstheorie. Sie wird den jungen Menschen heute bereits in der Grundschule, spätestens jedoch beim Übertritt in die fortführenden Schulen eingetrichtert. Unsere Tochter Sarah, die jetzt in der 6. Klasse ist, weiß davon, ein Lied zu singen. Sie hat diese Theorie nicht nur in Biologie durchgenommen, sondern auch in Geschichte und sogar in Religion. Die Evolutionstheorie besagt, dass der Mensch ein Zufallsprodukt der Natur sei, dass der Mensch nicht zu einem bestimmten Zweck erschaffen wurde, sondern letztlich nur ein höher entwickeltes Tier sei. Viele junge Menschen ziehen folgerichtig den Schluss, dass es daher letztlich auch keine absoluten ethischen und moralischen Werte geben kann, dass jeder Mensch frei über sein Leben bestimmen kann. Ist es da noch ein Wunder, wenn sie Autoritäten in ihrem Leben zunehmend ablehnen, jeder Form von staatlicher Gewalt misstrauisch gegenüberstehen und diese als Beeinträchtigung ihrer persönlichen Freiheit sehen? Eine Studie unter der jungen Generation in Amerika hat genau dies zutage gefördert. Auch hierzulande zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Wie kann eine Gesellschaft auf Dauer funktionieren, wenn jeder Einzelne nur noch an sich selber denkt und staatlicher Ordnungsgewalt prinzipiell misstrauisch gegenübersteht? Alle Versuche, unser Leben ohne Gottes Wort in den Griff zu bekommen, sind letztlich zum Scheitern verurteilt. Sie beruhen auf falschen Annahmen, Wunschvorstellungen und Egoismus. Dahinter steckt der Satan, der schon von Anfang der Welt an nichts anderes im Sinn hatte, als die Menschen zu verführen und sie anzulügen. Er will, dass die Menschen das Evangelium nicht erkennen und ergreifen, will, dass sie auf Abwege geraten und letztlich statt in den Himmel zu Gott, in die ewige Gottesferne kommen. Ich fasse noch einmal den ersten Punkt zusammen. Es geht darum, wachsam zu bleiben, um die Angriffe des Satans zu erkennen. Dazu müssen wir uns bewusst sein, dass der Satan gerade dort in unserem Leben Zweifel sät und Lügen verbreitet, wo wir am verletzlichsten sind. Und das sind nicht unsere schwachen, sondern die starken Seiten in unserem Leben. Denn gerade dort neigen wir zur Selbstüberschätzung und schauen in der Regel nicht so genau hin. Menschengemachte Philosophien und Weltanschauungen waren und sind eine Gefahr für uns und wir müssen lernen, diese zu erkennen und als Lügen zu entlarven. Nach dieser eindringlichen Warnung vor Verführungen geht Paulus nun in den beiden folgenden Versen dazu über, den Kolossern zu zeigen, wie sie aus den Anfechtungen des Satans siegreich hervorgehen konnten. In Vers 6 lesen wir, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Paulus fordert die Kolosser auf, dass es sie genauso, wie es mit ihrer Bekehrung angefangen hatten, jetzt auch im täglichen Leben weiterführen sollten. Was meint er damit? Denken wir doch zurück an unsere eigene Bekehrung. Wie war das damals? Wie ging das zu? Ich erinnere mich noch gut an meine eigene Bekehrung. Damals hatte mich Gott nach meinem Burnout in einen Tiefpunkt meines Lebens geführt. Ich war krank, schwach und hilflos. Mitten in dieser Hilflosigkeit schrie ich zu Gott. Und das Wunder geschah. Gott antwortete machtvoll und deutlich. Er zeigte mir, dass es ihn gab. Und dann zog er mich zu seinem Wort, zur Bibel. Und dort las ich von seinem Sohn Jesus Christus, der seinen Thron verlassen hatte, um die Menschen zu retten. Gottes Geist machte mir deutlich klar, dass ich diesen Jesus brauchte, dass ich ihn als Herrn annehmen musste, um vor der gerechten Strafe der ewigen Verdammnis gerettet zu werden. Und ich übergab mein Leben Jesus Christus. Was hatte ich also bei meiner Bekehrung letztlich getan? Ich hatte mich auf Gott verlassen. Ich sah ein, dass er Recht hatte und nicht ich, dass sein Wort wahr war und ich ein Lügner, dass ich ihm ganz und gar vertrauen konnte und nicht mir selber. Genau darum geht es Paulus in Vers 6 und 7. Er will den Kolossern klar machen, dass sie sich bei ihrer Bekehrung ganz auf Gott, auf Jesus Christus und sein Wort verlassen hatten. Und genauso wie sie Jesus Christus damals vertrauten, sollten sie ihm jetzt in ihrem ganzen weiteren Leben vertrauen. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung, heißt es in Vers 7. Die Kolosser sollten nicht leichtsinnig werden. Sie sollten sich nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten, ihren festen Glauben und ihren vorbildlichen Lebenswandel verlassen, sondern sie sollten sich wieder daran erinnern, wie sie es im Glauben angefangen hatten. Wieder zu ihren Ursprüngen zurückkehren, zu ihrer ersten Liebe zu Christus. Wieder zurückkehren zu einer engen Beziehung, zur totalen Abhängigkeit von Christus. Denn genau darin besteht die Wiedergeburt. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, wenn er wirklich wiedergeboren wird, dann wird er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung erschaffen im Bilde Gottes. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, lesen wir in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Und in Römer Kapitel 8, Vers 29 heißt es, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn dies geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, erfüllt sich der Plan Gottes, den er schon seit Anbeginn der Schöpfung hatte. Erfüllt es sich, dass der Mensch Gott widerspiegelt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, heißt es in 1. Mose Kapitel 1, Vers 25. Paulus wusste also, wenn die Kolosser in dieser Beziehung zu Christus bleiben würden, dann hätte der Satan keine Chance. Dann würde er sie nicht aufs Glatteis führen können. Um das den Kolossern noch deutlicher vor Augen zu führen, verwendet Paulus ein Bild. Er sagt, dass die Kolosser durch ihre Bekehrung in Jesus Christus gewurzelt wurden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus in Johannes Kapitel 15, Vers 5. Einmal in Jesus verwurzelt, müssen wir in ihm bleiben, um auferbaut zu werden, das heißt, um weiter gedeihen und wachsen zu können. Wenn wir das tun, wenn wir in ihm bleiben, so werden wir auch das Evangelium bewahren, und zwar so, wie wir es ursprünglich empfangen haben. So, wie ihr gelehrt worden seid, lesen wir in Vers 7. Wer in Christus, in einer Beziehung zu ihm und in seinem Wort bleibt, den kann man nicht so leicht betrügen. Unser Herr Jesus hat immer wieder unter Beweis gestellt, wie wichtig das Wort Gottes ist, wenn man sich gegen die lügnerischen und verführerischen Kräfte des Satans zur Wehr setzen will. Denken wir nur an seine Antworten, als er vom Satan in die Wüste verführt wurde. Oder denken wir noch einmal an das Beispiel von vorhin, an den Mann, der seinen Glauben an Gott durch einen Unglücksfall verlor. Hätte er die Bibel gekannt, hätte er gewusst, dass Gott manchmal Leiden und Schicksalsschläge zulässt. Dann wären ihm nicht so leicht Zweifel gekommen und er hätte vielleicht seinen Glauben nicht verloren. Das ist also das wichtigste Gegenmittel gegen die Angriffe des Satans und gleichzeitig auch der zweite Punkt in meiner Predigt. In Jesus zu bleiben, in Abhängigkeit von ihm und seinem Wort zu bleiben, sich ganz auf ihn zu verlassen. Keine andere Lehre zuzulassen als die des Evangeliums. Schließlich, und das ist mein letzter Punkt, ermahnt Paulus die Kolosser noch, stets dankbar zu sein. Und seid darin überfließend mit Danksagung, lesen wir. Die Kolosser sollten Gott stets dafür danken, dass sie gerettet wurden, dass sie das Evangelium verstehen und ergreifen durften, dass sie in Christus, in seinem Wort und in einer Beziehung mit ihm bleiben durften. Sie sollten so mit Dankbarkeit gesättigt sein, so überfließen an Dankbarkeit, dass sie gar kein Interesse mehr an neuen Lehren hatten. Auch für uns heute ist Dankbarkeit Gott gegenüber ein geeignetes Gegenmittel gegen den Hunger nach neuen Lehren und gegen Zweifel aller Art. Denn Dankbarkeit richtet den Blick auf Gott aus. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben, heißt es in einem bekannten Sprichwort. Ein dankbares Herz ist fröhlich und guten Mutes. Es lässt Zweifel erst gar nicht entstehen. Wenn ich dankbar bin für mein altes Hemd, dann wird ein neues Hemd mich nicht versuchen können. Dankbarkeit ist auch ein Ausdruck dafür, ob ein Christ wirklich in Jesus Christus ist. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18 lesen wir: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn Christus in euch lebt, so will der Dank und die Liebe, die Jesus Christus gegenüber seinem Vater im Himmel verspürt, durch euch zum Ausdruck kommen. Jesus in euch will dem Vater danken. Lasst uns daher danach streben, unser Leben in steter Dankbarkeit zu führen. Selbst wenn es uns manchmal schwerfällt, wenn uns die äußeren Umstände, Krankheit, Leiden oder Tod niederdrücken wollen. Denn selbst wenn wir es nicht verstehen, dürfen wir wissen, dass alle Dinge zu unserem Besten dienen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, heißt es in Römer Kapitel 8, Vers 28. Ich fasse abschließend noch einmal zusammen. Erstens müssen wir wachsam bleiben, um die listigen Angriffe des Satans zu erkennen. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Satan gerade dort in unserem Leben Zweifel sät und Lügen verbreitet, wo wir am verletzlichsten sind. Und das sind nicht unsere Schwachen, sondern die starken Seiten in unserem Leben, wo wir zu Selbstüberschätzung neigen. Zweitens, und das ist das wichtigste Gegenmittel, müssen wir unser Vertrauen ganz auf Jesus Christus setzen. Wir müssen in ihm, in seinem Wort bleiben und die Lehre des reinen Evangeliums bewahren. Wir dürfen unser Fundament nicht auf die Grundsätze dieser Welt bauen, nicht einmal ansatzweise, sondern allein auf Jesus Christus und sein Wort, so wie es uns in der Bibel offenbar ist. Und drittens dürfen wir nicht aufhören, Gott für seine Barmherzigkeit und Gnade zu danken. Wenn wir in Jesus bleiben, wachsam sind und allezeit dankbar, werden wir widerstehen und den Siegespreis erringen. Werden wir die Ewigkeit mit unserem Gott genießen, der eine unerschöpfliche Quelle alles Lebens und der Liebe selbst ist. Möge Gott euer aller Herzen berühren und euch verwandeln nach dem Ebenbild seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen.